Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt, das ist unheimlich. Sie sind nachts unterwegs und saugen Menschenblut. Mücken. Nein, es geht heute um Vampire. Vom furchteinflößenden Monster zur süßen Fledermaus oder dem sweeten, jahrhundertealten Boy, der im Sonnenlicht glitzert. Vampire haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Ein großer Vampir-Fan ist auch mein heutiger Gast. Amelie.
Überraschung.
Amelie, du magst Vampire. Ja, eines deiner Lieblings-PC-Spiele handelt ja davon und wenn du das zockst, bist du sehr verbissen.
Ja, das stimmt. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das ist schon uralt.
Wie Vampire.
Richtig. Aber macht super Spaß und ich bin ein riesen Vampir-Fan. Absolut.
Wie heißt das denn?
Vampires Bloodline The Masquerade.
Ach ja, stimmt. Da gab es verschiedene Teile.
Ja, das genau. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist mindestens schon 15 Jahre alt
oder
so. Aber
das ist wirklich gut. Also ich habe das nie selber gespielt, aber ich habe dir zugeguckt und das war wirklich eins der interessantesten.
Und es ist gruselig und es ist nicht so schwer, dass man es nicht verstehen kann. Es gibt verschiedene Endungen, man kann verschiedene Vampirtypen sein, man kann auch vorher so ein cool.
Verschiedene Vampirtypen, ich unterbreche dich mal kurz. Es wird nämlich auch gleich um verschiedene Vampirtypen gehen. Und wenn Amelie jetzt noch weiter ausufert, wie toll dieses Spiel ist, dann sind wir in einer Stunde noch nicht fertig.
Ich wollte nur sagen, man kann so einen Persönlichkeitstest machen, welcher Vampirtyp man ist. Und damit hatten sie mich. Das war großartig.
Das ist so ein bisschen wie so eine schlechte Frauenzeitschrift.
Ja, und ich war vor allem, ich war immer dieser leicht abgedrehte, wie nennt sich das denn, wenn man so, keine Ahnung, der so ein bisschen irre ist. Der Typ war ich immer, der so ein bisschen Stimmen gehört hat und irgendwie so ein bisschen auch von den ganzen anderen Vampiren eher so eine Randgruppe da war.
Aber nicht Nosferatu, das waren die ganz hässlichen, ne?
Richtig, genau. Nein, ich war Malkavian, so heißen die. Und die waren so witzig, die haben so witzige Sachen gesagt. Dieses Spiel ist der absolute Hammer, ihr müsst es unbedingt mal spielen. Und ich glaube, es kommt auch ein neues raus. Ja. Ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber es ist großartig.
Ich werde nicht dafür bezahlt. Also, ich muss ja sagen, ich bin mit dem kleinen Vampir Rüdiger aufgewachsen. Ne? Anton und der kleine Vampir.
Das kenne ich auch. Und der kleine Schlampier, wie meine Mutter. Das ist so ein Buch, der kleine Schlampier, der nie aufräumen wollte. Das habe ich von meiner Mutter bekommen.
Ui. Ja, oder auch halt Graf Zahl, Sesamstraße. Und zu Halloween verkleide ich mich eigentlich auch ganz gern als Vampir, aber eigentlich nur, weil das super wenig Aufwand ist für ein cooles Kostüm und mir diese falschen Zähne total gut stehen.
Das stimmt, und bleich bist du eh, schwarz trägst du auch. Also von daher,
sag ich ja. Aber woher kommt der Vampirmythos? Was waren die Ursprünge vor der popkulturellen Verniedlichung? Mit diesen Fragen steigen wir nun ein und dann kommen wir zu den wirklich, wirklich echten Vampirgeschichten.
Aber welcher Vampir bist du zum Beispiel?
Ja, den Test machen wir dann vielleicht irgendwann mal.
Oh.
Aber erstmal zur Geschichte des Vampirs. Die Ursprünge dieser Legende sind vielfältig und multikulturell. Es vermischen sich dort viele Thematiken, mit denen die Menschen noch nie so gut umgehen konnten. Tod, Leben nach dem Tod, Leiden nach dem Tod, verfluchte Seelen, seltsame Krankheiten, die Angst vorm Fremden und noch schlimmer, die Angst vorm Menschen an sich. Denn entgegen vieler anderer Kryptiden, die wir hier besprochen haben oder noch besprechen werden, ist der Vampir ja im Grunde ein Mensch. Er war ein Mensch. Und er jagt Menschen. Er ist die Verkörperung der Gräueltaten, die Menschen sich gegenseitig einfach nur so antun können. Der allgemeine Typus des Wiedergängers ist recht alt und taucht in den unterschiedlichsten Teilen der Welt auf, jedoch fast ausschließlich in Gegenden, in denen Erdbestattung die traditionelle Verabschiedung der Toten ist. Dort, wo zum Beispiel zerstörerische Methoden zum Einsatz kommen, vornehmlich die Verbrennung der Leichen, ist der Glaube an Wiedergänger kaum verbreitet, beziehungsweise bezieht sich dann nur auf diejenigen, die dementsprechend nicht richtig bestattet worden sind, also nur vergraben. Das ist nett, oder?
So, ja.
Du Assi.
Was für Gegenden sind das?
Indien zum Beispiel, ne? Okay. Die verbrennen, glaube ich, grundsätzlich eigentlich ihre Toten.
Ja.
Alles, was nicht so klassisch christianisiert ist, meine ich.
Christianisiert ist ein total schönes Wort.
Für all die Christians dieser
Welt. Haben wir
schon mal drüber gesprochen.
Ja, ich weiß und ich finde es immer noch komisch.
Ja, was ist das so? Nun, der Wiedergänger ist jemand, dessen Seele keine Ruhe findet. Ob nun aus sündhaftem Lebenswandel, der ihm oder ihr den Eingang zum Himmelsreich verwehrt, oder aber weil dem Toten Unrecht getan oder er gar ermordet wurde. Dann steht der Tote halt wieder auf, um sich zu rächen, nicht wahr?
Wahr.
Nicht unbedingt.
Nein.
Hier sind die Wiedergänger zu unterscheiden zwischen dem Aufhocker und dem Nachzehrer. Der Aufhocker, auch Hook-up genannt, ist eine Leiche, die aus ihrem Grab steigt, um anderen auf den Rücken zu springen.
Zombie.
Nein, um ihn auf dem Rücken zu springen.
Ah, nur das.
Hast du schon mal Zombies gesehen, die gesagt haben, ich will auf den Arm? Ich glaube nicht.
Na, ich dachte jetzt auf den Rücken springen, um besser an das Gehirn zu kommen.
Also, die werden Huckepack getragen. Also der Hook-up, der Aufhocker, der springt aus seinem Grab, dann sieht er irgendwen da langlaufen, springt ihm auf den Rücken und wird ihm einfach zur Last, wie so ein Rucksack.
Und der andere, der behält ihn dann einfach sein Leben lang auf dem Rücken und...
Nee, nicht sein Leben lang, bis er vor Erschöpfung stirbt.
Okay.
Wie das halt so passiert.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel das Teufelsvieh, den Backauf oder Backkauf, ich weiß nicht genau, ein Fabelwesen aus Aachen. Das wird dabei immer schwerer, während es getragen wird. Vor allem, wenn der Tragende betet. Es wird aber auch leichter, wenn der Tragende flucht. Das finde ich sehr sympathisch.
Ja,
und vom Aufhocker gibt es dann auch noch mal unzählige Varianten, mal als Leiche, mal als verwandeltes, hilfsbedürftiges Wesen oder eben dieser Backauf oder auch gern als eine alte, gebrechliche Frau. Nehmt euch vor den alten, gebrechlichen Frauen in Acht, ne? Die sind gefährlich. Finde ich wichtig, dass man darauf hinweist. Die können dir auf den Rücken springen und dann stirbst du.
Und zack, tot.
In der Episode der Rauhnächte habe ich mit Sarina auch darüber gesprochen. Da gab es Kobolde, die während der Winterzeit einem so Huckepack eigentlich aufspringen und auch erst wieder loslassen, wenn man seine Untreue dem Partnermenschen gesteht.
Also davon tiefgründig.
Davon gibt es so verschiedene Varianten.
Ich erinnere mich auch, dass es sowas in Computerspielen gibt. Ich finde es immer witzig, wie nah diese Dinge doch dann an echten Legenden und Mythen dran sind. Also ich hätte gedacht, das wäre so...
An echten Aufhockern.
Nein, aber wie sehr sich das doch noch irgendwie auf so einen Hintergrund bezieht, auf so einen tatsächlich
so einen kulturellen Hintergrund.
Eben, genau. Und nicht nur ausgedacht. Da bin ich immer total positiv überrascht von solchen Dingen.
Der andere Typ der Wiedergänger sind die Nachzehrer. Die Legenden der Nachzehrer stammen vor allem aus dem deutschen Volksglauben und waren dort sehr verbreitet. Das Ganze zog sich dann wohl so über den östlichen Raum und vermischte sich dort mit Legenden und daraus hat sich dann so der heute uns geläufige Vampir entwickelt. Der Nachzehrer, diese ursprünglich deutsche Geschichte, ist also ebenfalls ein Wiedergänger, der eventuell ermordet wurde, auf jeden Fall aber Rache üben will oder einfach durchweg böse ist. So wie manche das halt sind.
Weißt du, kannst du sagen, zu welcher Zeit das war? Gibt's da, ist das irgendwie belegt, zu welcher Zeit der Nachrücker?
Nee, das erste war der Aufhocker, das zweite ist der Nachzehrer.
Der Nachzehrer, das erste Mal so benannt wurde?
Nee, da gibt es sehr unterschiedliche Dokumentationen. Also ich meine, dass das früheste des Nachzehrers um 1300 war.
Mhm.
Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Der Vampir hat sich wesentlich später entwickelt, erst so gegen 1700.
Okay, mhm.
Im Gegensatz zum aktiven Lifestyle, Deathstyle der Aufhocker, chillen die Nachzehrer derweil gemütlich in ihrem Grab und arbeiten aus dem Homeoffice. Es ist im Grunde das, was wir vor allem heute in so Selbsthilfebüchern finden, ein Energievampir. Man glaubte nämlich an eine Art telepathischer Verbindung von Menschen, die auch über das Leben hinausgehen konnte. Das Ganze wäre dann ein sogenannter Sympathiezauber, was jetzt nicht mit unserem positiven Begriff der Sympathie verwechselt werden sollte, sondern im ursprünglichen Sinne, die Menschen waren einfach miteinander verbunden.
Mit dem Vampir?
Mit dem Nachzehrer.
Mit dem Nachzehrer.
Also nein, eigentlich untereinander quasi und erst recht, also wenn einer den anderen umgebracht hat, dann war er automatisch durch diesen Akt schon mal mit dem Nachzehrer verbunden und der konnte dann aus seinem Grab heraus Energie von dem Lebenden, seinem Mörder oder dem, der ihm irgendwas schuldig war, absaugen und ja, also okay. So aus der Ferne, sehr praktisch. ich meine, ich kann es verstehen, ich hätte halt auch keinen Bock, draußen nachts rumzustiefeln, um irgendwen auf den Rücken zu springen. Ich würde auch lieber rumliegen und meine Energie einfach so aus dem heimischen Sarg
absaugen.
Und für diese Verbindung zwischen den Menschen und den Nachzehrern oder den Menschen und dann später Nachzehrern reichte der Anblick des Toten mit offenen Augen oder offenem Mund. Weswegen dieses Augenschließen bei Verstorbenen, ne, kennen wir so aus Filmen, so die gehen mit der Hand drüber und schauen sie die Augen zu. Aber das hat nicht ausschließlich was mit dem Anblick oder der Würde zu tun, sondern auch zum Teil mit der Sorge davor, dass der Tote einem noch schaden könnte.
Wow.
Zum Teil zumindest ursprünglich. Der Mund spielte hierbei, wie gesagt, auch eine Rolle. Man glaubte, dass die Nachzehrer so lange aus der Ferne wirken können, wie sie kauen. Die Nachzehrer schmatzen nämlich in ihren Gräbern.
Okay, so lange, wie sie kauen?
Ja, sie kauen viel. Sie kauen an ihrem Leichentuch, an sich selbst und damit in der Übertragung dann an der Energie der Lebenden.
Ach so, okay, also so lange, bis sich die Leiche komplett zersetzt hat, hieße das dann ja.
Ja, aber da gibt's noch eine interessantere Geschichte dabei, denn wenn man jetzt aus Jux und Dollerei so einen vermeintlichen Nachzehrer wieder ausbuddelt, kann man sehen, das Leichentuch ist am Mund zerfressen. Also diese tatsächlichen Beweise sind einfach Zeugnisse der Zersetzung des Körpers. Ne? Das Leichentuch wird am Mund durch bestimmte Stoffe im Speichel schneller zersetzt, wenn es da so drauf liegt. Und dieses hörbare Schmatzen im Grab sind Geräusche, die durch Fäulnisgase und so weiter entstehen.
Schön.
Und dann gibt's ja aber auch sowas, das kennt man aus Buffy oder den ersten Vampirgeschichten, ne? Da wird jemand gefällt, zack, flock rein. Und dann wabbelt der noch so ein bisschen herum oder macht so und zerfällt zu Staub. Und das hängt auch damit zusammen, dass wenn man so jemanden, der da halt so in seinem Grab vor sich hingeert und blubbert und schmatzt, wenn man dem so einen Flock ins Herz rammt, ne, durch den Brustkorb, dann wird die Luft im Brustkorb zusammengedrückt, die Luft entweicht durch die Stimmlippen am deformierten Kehlkopf vorbei. Ne, klar. Ja, es klingt, als würden die stöhnen und ächzen und dann sind sie ja wirklich tot. Und dann ist aber die Frage, Amelie, warum fehlt man Untote eigentlich?
Ich weiß es nicht, aber du wirst es mir bestimmt gleich erzählen.
Man tackert sie fest.
Was?
Na, die sollen halt nicht wieder aufstehen.
Ach so.
Man tackert die im Sarg fest oder im Boden.
Ah, okay. Ja gut, in den Filmen ist es ja auch natürlich im Stehen, wenn die schon durch die Gegend eiern, aber ja.
Ursprünglich hat man einfach, wenn man gedacht hat, das ist ein Nachtzehrer oder ein Wiedergänger, der steht wieder auf, Klappe auf, Flock rein, festgetackert.
Ach, schon mal so präventiv.
Ja, auch. Das Fehlen war nämlich eine Variante, mit den Vampiren fertig zu werden. Es gab natürlich noch die Methode, sie aus dem Grab rauszuholen, zu zerteilen, sie dann zu verbrennen und zum Beispiel irgendwie ihre Asche zu konsumieren, weil das dann den Zauber rückgängig machen kann.
Ja, das ist aber sehr aufwendig. Ich stelle mir das gerade ganz witzig vor. Ja, also Oma Ettel hat mich ganz komisch angeguckt. Ich glaube, die müssten wir noch einmal in ihrem Sarg festtackern.
So, und ich habe die jetzt auch zerteilt und angezündet. Kind, du hast so Lungenprobleme. Atme mal ganz tief ein. Dann wird der böse Zauber, der sich auf deine Lunge auswirkt, rückgängig gemacht. Atme mal ganz tief den Leichenrauch ein.
Ja, das ist bestimmt gut. Ja, das ist mal auf jeden Fall abgehärtet. Das macht Abwehrkräfte, daher kommen die also.
Eben, wir sind total verweichlicht. Absolut. Wir sollten wieder viel mehr Leichen einatmen.
Ja.
Oder man war etwas simpler drauf, wie die Leute in der Eifel. Da fand man nämlich Skelette mit dem Gesicht nach unten. Die haben die dann einfach sicherheitshalber schon mal rumgedreht.
Herrlich, oder?
Absolut.
Wie willst du wieder aufstehen, wenn du auf der Fresse liegst?
Na, ganz ehrlich, wie dumm von den anderen, dass es nicht auch so gemacht haben.
Die hat noch ein bisschen Spaß dabei, oder?
Durch Seuchen wie Pest und vor allem Tuberkulose, aber auch Tollwut, waren die Menschen damals in Angst und Schrecken versetzt, weil sie natürlich keine Ahnung von Übertragungsweisen der Krankheiten hatten. Also waren dafür die Wiederkehrer verantwortlich. Dies sorgte vor allem in den heutigen USA dafür, dass sich die Folklore der verschiedenen Kulturen, vorwiegend deutsche und britische, zusammen mit der Furcht vor diesen Krankheiten zu etwas Neuem vermischte. Aus dem Aussaugen der Lebensenergie wurde das Aussaugen des Blutes.
Dun dun.
Richtig interessant finde ich dazu übrigens die Überschneidung der verschiedenen Mythen. Also was du eben schon so mit dem kulturellen Hintergrund und so meintest. Es gab nämlich parallel zu dieser europäischen Version des Vampirs oder Nachzehrers, wie auch immer du es nennen willst, in China den Yang Shi, den starren Leichnam.
Mhm.
Auch in dieser Rauhnächte-Episode gab es nämlich die Tatsache, dass bestimmte Wesen dadurch aus dem Konzept gebracht werden, dass sie zählen müssen. Und sie können nicht weiter als 3 zählen, ne? Mhm. Die Mathe-Schwäche-Geschichte. Und dass sie fasziniert sind vom Zählen und von so glänzenden Dingen und dadurch von ihrem Unwesen dann ablassen. Und beim Yang Shi ist es genau dasselbe. Du wirfst ihn irgendwie, ich glaube, Münzen oder Reiskörner hin, die möglichst glänzen müssen. Und dann zählt er sich halt bescheuert und macht nichts mehr.
Was ist mit Graf Zahl? Frage ich mich da gerade.
Oh wow, da habe ich nie drüber nachgedacht. Gleichzeitig zu der Tatsache, dass Yang Shi gerne dann auch zählt wie die anderen und begeistert ist von glänzenden Sachen, ist er aber auch blind und soll seine Opfer eigentlich nur durch den Atem erkennen, weswegen man nur lange genug die Luft anhalten sollte, um ihm zu entkommen. Außerdem sind die Motive von ihm nicht immer böswilliger Natur und da finde ich ihn sehr sympathisch und fast mitleiderregend. Denn seine Seele findet aus verschiedenen Gründen halt nicht ihren Weg und der verrottene Körper bleibt erstmal im Grab, macht sich dann aber auf den Heimweg, weil er Heimweh hat.
Oh.
Voll traurig.
Ja.
Mit dem Buch Dracula von Bram Stoker aus 1897 fand der Vampir kulturelle Manifestation.
Ja, endlich. Ich habe mich gerade schon gefragt, wann er kommt.
Oftmals wird gesagt, dass Vlad der Dritte, ein slawischer Heersführer aus dem 15. Jahrhundert, die Vorlage dafür war. Und Vlad hatte einen Beinamen und das war Draculea, denn das steht lateinisch für Drache. Vlad war nämlich dem katholischen Drachenorden angehörig.
Mhm.
Und angeblich hatte er eine Vorliebe für Blutvergießen, vor allem für das Unaussprechliche, das Pfählen. Und damit meine ich jetzt nicht den Flock ins Herz rammen. Das hat nichts damit zu tun. Aber was Vlad der Fehler da so genau trieb, das sollten jetzt nur die nicht so zart Beseiteten unter euch googeln. Ich bereue ja meinen Besuch im Foltermuseum Amsterdam. Ich habe euch gewarnt, ihr werdet es trotzdem googeln. Gute Nacht. Ihr werdet eh nicht schlafen.
Ich werde es mir nicht angucken, glaube ich.
Ihr wurdet gewarnt. Wie gesagt, häufig findet man diese Parallele, jedoch hatte Bram Stoker tatsächlich bereits Jahre zuvor Notizen zu seinem Roman gemacht, also Dracula, und Vlad war dementsprechend nur der Namensgeber. Vampire bilden, wie gesagt, die Grundlagen für viele gesellschaftliche Themen und Ängste. Und sie wurden mit der Zeit immer menschlicher. Von der ersten menschelnden Version der Autorin Anne Rice, kennst du auch, Interview mit einem Vampir.
Oh ja, ganz toller Film.
Ja, und auch angeblich tolle Bücher habe ich nie gelesen, sie gilt als eine Pionierin des Genres, weil damals irgendwie gesagt wurde, das verkauft sich niemals, das ist totaler Schund und ich meine, die hat die Vampirgeschichten wirklich neu erfunden. Hm. Dadurch, dass sie die Vampire menschlich gemacht hat und auch moralisch und an sich selbst zweifelnd und so.
Mhm.
Und dann sprang halt Twilight auf den Zug auf. Ne? Du sagst jetzt, aber immer wenn es im Fernsehen läuft, lassen wir es an, ohne dass jemand was sagt.
Ja, aber ich glaube, ich zumindest immer auf diesen einen interessanten Teil warte.
Ach, der eine interessante Teil.
Ich glaube, das ist der,
wenn die glitzern.
Vorletzte. Oder so. Ich komme auch mal durcheinander, welcher ist. Naja, auf jeden Fall, bestimmt als Teenie fand ich Twilight toll. Wie lange gibt es den Film schon? Wann war ich Teenie?
Nein.
Ja, schade. Als er rauskam, fand ich ihn gut. Und inzwischen nervt er mich ein bisschen. Aber ich glaube, an sich ist es auch eine interessante Geschichte.
Warum funkelt der im Tageslicht?
Keine Ahnung.
Ich habe eine Theorie.
Okay.
Weil Vampire ja eigentlich sehr lichtscheu sind.
Ja.
Aber wie soll der Alte sonst in die Highschool gehen können? Die ist halt tagsüber.
Und meinst du, mit Glitzern klappt das besser? So Das ist so, dass das Kindchenschema, dann das My Little Pony-Schema bei allen anderen, dass sie ihn dann süß finden?
Nee, ich meine so im Allgemeinen, warum darf er am Tag raus, während alle anderen Vampire irgendwie in ihrer Gruft chillen müssen? Warum verbrennt er nicht?
Weil seine Haut glitzert.
Ja, das ist hier UV-Faktor 150. Das glitzert dann, wenn man sich zu fettig eincremt. Und meine Theorie oder mein neuer Filmvorschlag ist ja Twilight in der Abendschule. Ausschließlich mit Schulabbrechern und Teenie-Müttern. Die sind dann auch schon schwanger. Aber jetzt kommen wir zu den Geschichten.
Ja, da freue ich mich drauf.
Geschichte Nummer 1. Die Vampire aus Dillsborough. Es war das Frühjahr 1788. Dr. Alford zog mit seiner Frau und seinem Sohn in die winzige Ortschaft Dillsborough in North Carolina. Eine idyllische Landschaft angrenzend an die Great Smoky Mountains. Die Familie erwarb ein Grundstück und baute ein großes Haus in der Nähe des Tuckasegee River. Neben den Wohnräumen befanden sich auch ein Büro und eine kleine Apotheke in dem Haus. In so kleinen Gemeinden verbreiten sich Tratsch und Klatsch ja wie Lauffeuer, und so war es wenig verwunderlich, dass sich sehr schnell Gerüchte bildeten. Die Alfords seien königlicher Abstammung. Ein nettes Gerücht. Gibt schlimmere, ne? Ja. Zunächst schien alles friedlich. Die Alfords waren offensichtlich zufrieden mit ihrer neuen Heimat und die Bewohner waren erfreut darüber, einen weiteren Arzt in ihrer Gemeinschaft zu haben. Zwei junge Männer waren bei Dr. Alford wegen Gicht in Behandlung und verstarben kurz darauf unter mysteriösen Umständen. Beide Männer waren produktive Mitglieder der Gemeinschaft und sehr beliebt. Viele hielten ihr plötzliches Ableben für sehr verdächtig. Der Bürgermeister schaffte es jedoch, weitere Gerüchte um die Todesfälle im Keim zu ersticken und die Hitzköpfe abzukühlen, die Dr. Alford beschuldigten. Niemandem sei die Zukunft gewiss und jeder könne in jedem Moment sterben, so es Gottes Wille sei. Finde ich immer eine super Erklärung.
Der wurde bestimmt beeinflusst von denen. Hundertprozentig.
Ja, stimmt. Da komme ich eigentlich gar nicht mehr drauf, dass Vampire eigentlich auch so hypnotisieren können, ne?
Viele Fähigkeiten werden Vampiren zugesagt. Eine unglaubliche Schnelligkeit, hypnotische Fähigkeiten, um ihr Opfer anzulocken. Was noch?
So wie dieser Hund gestern im Fernsehen, der angeblich hypnotische Fähigkeiten hat.
Genau. Und bestimmt noch einige andere Fähigkeiten.
Ja, eigentlich alles so, was Tote so nicht können, ne? Schnell und durch die Gegend laufen und Leute hypnotisieren.
Was nur Tote nicht können.
Der Yangshi, dieser chinesische Vampir, das finde ich ganz witzig, der heißt ja irgendwie der starre Leichnam übersetzt. Mhm. Und der läuft nämlich nicht schnell und geschwind irgendwo lang. Der läuft sehr starr, weil seine Leichenstarre immer noch da ist.
Wie ein Zombie.
Ja, stimmt. Stimmt. Nun, zurück zur Geschichte. Ruhe kehrte wieder ein und es gab bis zum Herbst keine weiteren Vorfälle. Bis die Frau des Bürgermeisters das Kinderzimmer ihrer kleinen Tochter betrat. In der Finsternis sah sie eine dunkle Gestalt. Die Gestalt schwebte über ihrer Tochter. Die Frau schrie und alarmierte dadurch die anderen Familienmitglieder. Doch es war zu spät. Das Kind war tot. Es gab weder Anzeichen einer Krankheit noch irgendeine offensichtlich lebensgefährliche Verletzung. Doch aus zwei kleinen Punktierungswunden an der Kehle des Kindes tropfte Blut auf das Kopfkissen. Die Bewohner waren in Aufruhr. Menschen berichteten von großen, fledermausartigen Kreaturen, die durch den Nachthimmel flogen, so groß, dass sie nicht von dieser Welt sein konnten.
Mottenmänner!
Genau. Dillsborough war bis dato eine Gemeinschaft, in der man seine Türen nachts nicht abschloss. Man vertraute einander. Diese Idylle fand durch den Vorfall ein jähes Ende. Menschen verbarrikadierten sich in Häusern, Türen und Fenster wurden geradezu verriegelt und da die Gemeinschaft stärker als der Einzelne ist, schliefen Familien von nun an häufig zusammen in einem Raum. Einige Nächte später klopfte es wie wild an der Tür eines Ehepaares. Erschöpft und am Rande der Verzweiflung stand ihnen ihr Enkel gegenüber. »Etwas«, berichtete er völlig außer Atem, »hat Mutter und Vater attackiert.« Sein Großvater trommelte die Nachbarschaft zusammen und sie machten sich auf den Weg zum Haus auf dem Hügel. Sie fanden die Eltern des Jungen und seine zwei jungen Schwestern tot. Alle vier Leichen hatten dieselben blutigen Wunden am Hals wie das zuvor verstorbene Mädchen. Angrenzende Gemeinden wurden alarmiert und im Laufe der nächsten Tage durchsuchte eine große Gruppe die umgrenzenden Gebiete der Berge und Täler, fand aber keine Spur von einem Tier oder was auch immer dafür hätte verantwortlich sein können. Im Februar des folgenden Jahres hatte sich die Stimmung wieder etwas beruhigt. Es gab keine weiteren Vorfälle seit dem letzten Jahr, die Eltern waren allesamt weiterhin wachsam und niemand streifte nachts allein herum, aber sie waren sich sicher, das, was die Gemeinschaft bisher in ihren Grundfesten erschüttert hatte, muss weitergezogen sein. Eines Abends hörte man Schreie. Sie kamen aus der Richtung eines Hauses, das in der Nähe des Hügels lag, und die Truppe mutiger Nachbarn machte sich wieder auf den Weg. Als sie ankamen, fanden sie das dort ansässige junge Paar tot auf, mit den bekannten Spuren am Hals. Und sie sahen eine schwarze, menschenförmige Gestalt, die bergab floh. Die Gestalt verschwand im Haus der Familie Alford. Die Dorfbewohner folgten dem Wesen zum Haus. Wie die Irren hämmerten sie gegen die Tür und verlangten, dass man ihnen Zugang gewähre. Doch Dr. Alford lehnte das ab. Sorry, Jungs. Heute nur geladene Gäste.
Heute ist nur Family Time. Ich habe eine Pizza bestellt. Sorry.
Wir gucken gerade Tatort. Geht jetzt nicht. Nach einer kurzen Diskussion entschloss sich die Gruppe, dass ein paar Männer vor dem Haus Wache halten würden, während andere Verstärkung zusammentrommelten. Am Morgen stand die gesamte erwachsene Dorfgemeinschaft aus Dillsboro sowie aus den angrenzenden Ortschaften vorm Alford-Haus und verschafften sich einfach selbst Zugang. Dr. Alford, der zunächst versucht hatte, die Gruppe zu besänftigen, wurde nach draußen gezerrt und an einem Baum festgebunden. Die obere Etage des Hauses hatte Schlafzimmer, doch obwohl es gerade erst Tagesanbruch war, schienen die Betten der Zimmer unbenutzt. Die unteren Gefilde wurden durchsucht, inklusive des Büros und der Apotheke, doch es fand sich nichts Ungewöhnliches, außer einer Bodenklappe zum Keller. Diese war verriegelt, doch konnte aufgebrochen werden. Langsam und bedächtig machten sich zwei der Dorfbewohner auf den Weg in den finsteren Keller. Das Herz schlug ihnen bis zum Halse. Dort fanden sie drei Särge. Einer war leer. Im zweiten lag Mrs. Alford. Sie war gänzlich in Schwarz gekleidet und sehr lebendig. Sie fauchte, fluchte, pöbelte, als man sie aus ihrem hölzernen Sargbettchen zog.
Verständlich.
Geht mir auch so. Wecker klingelt, Dorfbewohner zerren mich heraus. Kein Bock. Der dritte Sarg war ebenfalls leer. Es gab keinerlei Hinweise auf den Verbleib des 15-jährigen Sohnes des Alford-Paares.
Edward.
Edward Alford.
Oh,
die Eltern haben ihn gehasst. Die Bewohner waren überzeugt. Die Alfords inklusive des Sohnes waren abartige, böswillige Kreaturen, die vom Blut der Lebenden tranken. Dr. und Mrs. Alford wurden erhängt. Ihre Leichen platzierte man im Haus und brannte das gesamte Ding nieder. Der 15-jährige Sohn blieb verschwunden. Und klingt überzeugend für dich?
Absolut, wo wir gerade darüber gesprochen haben, in Twilight ist natürlich auch die der Hauptcharakter ein Arzt.
Ach, echt?
Ja, und hat halt Kinder sozusagen.
Ach, witzig.
Ja.
Ich habe die Geschichte nicht so ganz
Und es ist eigentlich auch total klug, weil so kommst du eigentlich relativ unbemerkt an so Blutkonserven ran.
Ne? Oh, Entschuldigung, Sie haben Husten, ich muss Ihnen mal Ihr Blut abnehmen. Ihnen läuft die Nase, geben Sie mir mal Ihren Arm her.
Na, ganz ehrlich, wenn dein Arzt hier bei jedem Wehwehchen Blut abnimmt, ich meine, es ist ja eigentlich ganz nett, wenn man weiß, ah, okay, der Arzt nimmt mal eben Blut ab, dann checkt er mal eben alles ganz gut durch. Wir freuen uns darüber, aber wer weiß.
Stell mir so einen Dorfbewohner 1700 vor. Entschuldigung, Mr. Alford, also mein bisheriger Arzt nimmt dafür immer so Spritzen, Nadeln. Ach, ich mach das mit den Zähnen. Das ist eine neue Technik aus England, die kennt der noch nicht.
Das ist viel ökologischer. Also
ja, halt weniger Wegwerf,
weniger Abfall Produkte. Und so. Ja. Ja. Hm.
Zähne sind auch viel hygienischer.
Kann ich auch gleich mal einmal schmecken. Ob genug Blei,
Diabetes. Ihr Blut ist zu süß. Hören Sie auf zu fressen.
Ja, aber finde ich eine gute Geschichte. Kann ich mir schon fast vorstellen.
Aber zum Beispiel erinnert mich das auch an iZombie. Die Serie haben wir auch mal zusammen geguckt, ja, mit Liv Moore, der Zombie-Frau. Und die arbeitet doch auch als Gerichtsmedizinerin, damit sie an die Hirne kommt.
Ja.
Also du musst halt immer nur einen Weg finden.
Das ist eigentlich ganz schlau. Ja, kann ich mir das gut vorstellen. Und ich bin gespannt auf die nächste Geschichte. Mhm.
Die zweite und die dritte Geschichte führen uns nach New Orleans.
Sehr gut. Der Ort, in dem meine Lieblingsserie spielt. Mhm. Meine Lieblingsvampirserie, muss man ja dazu sagen.
Naja, nee, sorry, es ist auch deine Lieblingsserie.
Ja, okay.
Es ist beides.
Schön, dass du mich so als absoluter Fan outest hier.
True Blood.
Ja, absolut geniale Serie.
New Orleans, eine Stadt voller Mysterien und Magie, wirrer Geschichten, voll von Fabelwesen und Voodoo. Es gibt allerlei Legenden, in denen dunkle Gestalten und Kreaturen die Einwanderer New Orleans in ihre neue Heimat verfolgt hätten, sowie Berichte über Friedhöfe amerikanischer Ureinwohner, die durch die Neuankömmlinge gedankenlos besiedelt wurden und deren Seelen nun ihre Rache wollen.
Ja, aber es ist spannend, dass New Orleans anscheinend so ein Ort ist.
Mystery Melting Pot.
Genau, ein mysteriöser Ort ist, wo viele Vampirgeschichten ihren Ursprung finden.
Wir fangen deshalb an mit der ersten Geschichte, 1902 in New Orleans. Auch diese Geschichte startet mit der Ankunft eines Fremden. Ein Gentleman namens Jacques Saint-Germain betrat die Bildfläche der Stadt. Attraktiv, elegant, wohlhabend, unterhaltsam, extravagant und mysteriös. Das bin ich. Nein,
eine gute
Jacques.
Partie.
Die ihm zugeschriebenen Eigenschaften machten es ihm einfach, ziemlich schnell in der gehobenen Gesellschaftsschicht an Beliebtheit zu gewinnen. 1039 Royal Street sollte sein neues Zuhause werden. Saint-Germain war offenbar sehr beliebt bei der weiblichen Bevölkerung und galt als Kavalier. Er wurde regelmäßig Arm in Arm mit schönen Frauen gesichtet, spazierend durch das French Quarter oder in eleganten Lokalen feiernd bis spät in die Nacht. Es bereitete ihm große Freude, ausufernde Dinnerpartys zu veranstalten. Sie galten als Highlight, denn er tischte teures Essen auf, hochpreisige Weine und bot grandiose Unterhaltung. Am beliebtesten waren jedoch offenbar die Gespräche mit ihm und vor allem seine Erzählungen. Er wusste, wie er seine Gäste faszinieren konnte und begeisterte sie mit Geschichten aus Europa, Afrika und da insbesondere Ägypten. Die Besucher waren amüsiert von seinen Erlebnisberichten, aber auch erstaunt über seine Eloquenz der englischen Sprache. Sie waren jedoch auch offensichtlich irritiert, wenn er von Ereignissen berichtete, die mehrere hundert Jahre zurücklagen, mit einem Detailreichtum, als habe er sie selbst erlebt. Viele glaubten daher, dass er einfach gerne Geschichten erfände und kamen dennoch gern wegen des großen Unterhaltungsfaktors. Jacques behauptete derweil, er sei direkter Nachkomme des Grafen von Saint-Germain. Der Graf wurde 1710 geboren und galt selbst als mysterienumwobene Figur. Abenteurer, Hochstapler, Alchemist, Komponist, Okkultist, der eventuell unsterbliche Originalgraf, von dem Jacques abstammen würde, wäre eigentlich eine ganz eigene unheimliche Episode wert. Viele waren skeptisch, dass er der Nachfahre sei, aber die Ähnlichkeit von Jacques und dem Grafen war nicht zu leugnen. Den Adleraugen unter den Gästen fiel auf, dass Porträts des Grafen ihn nie älter als 40 zeigten, dem gleichen Alter, in dem sich auch Jacques aktuell befand. Gerüchte verbreiteten sich, Jacques sei in Wirklichkeit tatsächlich der Graf Saint-Germain. Er sei unsterblich und altere nicht. Jacques gefiel dieses Mysterium um seine Person und stritt diese Vermutung daher weder ab, noch bestätigte er sie. Vielleicht bin ich untot. Vielleicht nicht. Wer weiß. Während seine Gäste bei seinen Festgelagen ordentlich reinhauten, wenn es ums Essen ging, tat er es nicht. Er stand meist daneben und trank Wein. Eines Abends fiel eine junge Frau von seinem Balkon. Aber fiel sie wirklich? Zeugen sagten aus, sie sei willentlich gesprungen und habe Verletzungen in Kauf genommen. Sie war auf der Flucht und voller Panik. Jacques habe ihr in den Hals gebissen. Sie habe nur fliehen können, als Jack für einen Moment abgelenkt war. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und die Polizei glaubte, sie sei einfach ein wenig irre und ließ dem respektierten Saint-Germain ausrichten, er müsse zur späten Stunde nicht mehr zur Aussage auf dem Revier erscheinen. Aber doch bitte am nächsten Morgen vorbeikommen, um vorzutragen, was wirklich geschehen sei. Doch er erschien nicht am nächsten Morgen. Er erschien nie wieder. Über Nacht verschwunden, ließ er den Großteil seines Hab und Guts zurück, darunter auch ein paar Flaschen seines geliebten Weines, die sich als Mischgetränk herausstellten. Wein und menschliches Blut.
Alkopops.
Ja, würdest du auch mal ein Stückchen nehmen, oder?
Blut, ehrlich gesagt, nicht. Also ich meine...
ehrlich gesagt nicht, das klang so, als hättest du kurz überlegt. So Blut, ja, nein. Ehrlich gesagt nicht. Eiter, Darm, Innenwände, meinetwegen, aber
dann,
Blut?
Dann schon eher Blut. Also bevor ich Eiter oder zum Beispiel Nasenschleim oder sowas von jemand Fremdem essen würde, würde ich vermutlich eher Blut nehmen. Aber wenn man sich schneidet, den Reflex hast du nämlich auch, wenn du dir wehtust, dass du das in den Mund nimmst. Also das heißt, du trinkst dann im Prinzip ja auch dein eigenes Blut.
Alter, ich schlürf mir doch nicht an meiner Wunde rum. Ich mach das einfach, wenn es doll blutet. Ich weiß auch nicht warum, es ist dumm. Man hat so viel Bakterien und Scheiße im Mund. Ja, Scheiße vielleicht nicht, aber man hat so viel Bakterien im Mund. Aber es ist so ein Reflex, ich weiß nicht warum.
Naja, vielleicht, weil du denkst, das soll ist nicht aus geil. Meinem Körper tropfen, das muss wieder in meinen Körper tropfen.
Logisch.
Absolut, absolut. Aber ich werde auch mal total nervös, wenn ich blute, weil ich innerlich anscheinend denke, oh mein Gott, das gehört in mich rein und nicht aus mir raus. Wie soll Blut schmecken und nach was soll Blut schmecken? Naja, aber weiß ich nicht. Also mein eigenes habe ich anscheinend schon probiert. Und wer weiß, vielleicht probiere ich heute Nacht deins.
Okay. Oh, und Sterblichkeit, warum nicht?
Ja, nimmt man mal eben mit. Außerdem soll man da sehr attraktiv
und nie wieder kochen. Charmant.
Ja, nie wieder kochen.
Vielleicht sollten wir das mal so als Diät oder Lifestyle anpreisen. Haben Sie auch keinen Bock mehr zu kochen? Wollen Sie ewig leben?
Ganz ehrlich, und hier in unserer Stadt finden wir auch schnell Anschluss an Urban Vampires.
Oh, nein. Tatsächlich, die Links zu den YouTube-Videos findet ihr auf unheimlichpodcast.de. Ich bin dann nämlich auf ein Video gestoßen, wo ausgerechnet in unserer Stadt ein Vampir interviewt wird, der auch allen gerne in der Straßenbahn erzählt, dass er ein Vampir ist und menschliches Blut saugt von Spendern.
Ja.
Also...
Sag das mal nicht so negativ.
Ja, ich meine, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht hier irgendwie die Straße runterrenne und der schlägt mir über den Schädel und nuckelt mir am Handgelenk. Aber
du hast es auch noch nie ausprobiert, wie es ist. Wer weiß, vielleicht könntest du dann schnell rennen, Gedanken beeinflussen, ewig leben.
Siehst du, dann bin ich vielleicht eigentlich auch ein schlechtes Ziel, ne? Wenn man die Lebensenergie von jemandem saugt. Ich bin ständig erschöpft. Muss ständig schlafen.
Vielleicht hast du schon einen Vampir, der an dir saugt. Ein
Energievampir, da sind wir bei diesem Quatsch.
Ja. Vielleicht sind unsere Katzen Energievampire, ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ganz bei dem Blick eben könnten das auch echte Vampire sein. Ja.
So, die dritte Geschichte bitte.
Als dritte Geschichte folgt die der Carter-Brüder. Ja, Nick und Aaron sind an sich schon unheimlich, aber nicht gemeint. Anfang 1930 lebten die Brüder Wayne und John Carter ein offenbar recht normales Leben in New Orleans. Ihren Lebensunterhalt bestritten diese beiden im Hafen und entluden Fisch und Meeresgetier von den Schiffen. Nur wenige kannten ihr offenbar wahres Ich. Eines Morgens 1932 betrat eine junge Frau die St. Anne Street. Sie war sichtlich mitgenommen und am Ende ihrer Kräfte. Blutbedeckt und mit Wunden an den Handgelenken wankte sie umher. Passanten holten Hilfe und sie kam ins nächstgelegene Krankenhaus. Auffällig war, dass es sich offenbar nicht um einen Suizidversuch handelte. Die Wunden waren nicht bewusst lebensbedrohlich gesetzt, sondern gerade so, dass das Blut langsam, aber stetig ihrem Körper entwich. Sie berichtete, dass die beiden Carter-Brüder sie entführt hatten. Sie haben sich von ihrem Blut ernährt, jede Nacht. Weiterhin gab sie zu Protokoll, dass es im Haus der Brüder noch weitere wie sie gäbe. Die Polizei hat ihr nicht so ganz geglaubt, aber machte sich auf und stürmte das Haus. Sie konnten zunächst niemanden finden. Doch nach eingehender Suche fanden sie 15 Menschen mit ähnlichen Wunden an den Handgelenken. Die meisten bereits verstorben, aber, die junge Frau inkludiert, gab es 4 Überlebende. Du guckst so entsetzt.
Ich denke gerade eher, das ist vielleicht so ein kleines Heroinennest, was sie da haben. So eine kleine Fixerhöhle.
Ja, es so. Klingt so ein bisschen wie Opiumhöhle eigentlich, Ups. Stimmt. Oder so ein Kult.
Ja.
Freiwillig. Und dann sind die halt verreckt.
Naja, aber erzähl weiter.
Die Polizei stellte den Carter-Brüdern eine Falle. Und als diese ahnungslos in ihrem Haus angekommen waren nach der Arbeit, sollten sie übermannt werden. Hierbei ist es wichtig zu wissen, wie die beiden ungefähr gebaut waren. Denn sie waren nicht sonderlich groß oder stark. Maximal 1,67 groß und weniger als 72 Kilo schwer. Trotzdem schafften es die beiden, alle 4 Polizisten auszuschalten, bevor sie vom obersten Balkon sprangen, um zu fliehen. Ohne Kratzer und Verletzungen sprangen sie von oben herab und rannten in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit davon. Doch, so kraftvoll wie sie waren, so blöd waren sie offenbar und gingen am nächsten Tag arbeiten. Ups. Als wäre nichts gewesen. Ich meine, gute Arbeitsmoral. Sollte sich einiger mal was abgucken. So.
Sehr schön.
Du und ich vielleicht. Die Polizei kam mit einem Großaufgebot und machte sie dort dingfest. Sie wurden des Mordes für schuldig befunden und öffentlich erhängt. Da daraufhin die Gerüchte der Stadt jedoch nicht abebbten, sollten ihre Leichen exhumiert und untersucht werden, um ihre Gelüste nach Blut eventuell dadurch erklären zu können. Die Särge wurden nach ein paar Wochen ausgehoben
und
waren leer.
What?
Die Bewohner der Stadt waren sich sicher. Die Brüder sind unsterblich und einfach in eine andere Stadt gezogen, um ihre Gräueltaten dort fortzuführen. Es heißt, dass sie jedes Jahr zur Zeit des Mardi Gras in ihre Heimat zurückkehren. Auch aktuell gibt es immer noch Sichtungen der beiden, vor allem durch die Besitzer des ehemaligen Carter-Hauses. Die letzten Besitzer sollen sie kurz nach dem Einzug gesehen und aufgescheucht haben, wodurch sie abermals vom Balkon sprangen und in die Nacht flohen.
Ja, das ist eine nette Legende eigentlich. Ja. Also abgesehen von all den Toten und den...
Eine nette Legende abgesehen von den Toten. Vampire heute. So ein bisschen wie Leute heute, nur mit Vampiren.
Mhm.
Es gibt, wie gesagt, eine Reihe Menschen, die heutzutage dem Vampirismus frönen und dieses Spenderblut süffeln. Im afrikanischen Malawi gab es allerdings 2017 eine Vampirpanik. Also so wie 1700 in den heutigen USA war das dort nicht so, dass es freiwillig irgendwie, dass es dort urbane Vampire gab, die irgendwen ausschlürften, sondern die Menschen dort gingen davon aus, dass da einfach Vampire unterwegs sind. Und dass die auch daran schuld sind, dass die Ernte schlecht ist und Leute hungern und so. Und daraufhin brach eine Massenhysterie aus und die haben ein paar Leute umgebracht, die angeblich Vampire waren. Und die Politik war komplett überfordert und hat sogar irgendwie Ausgangssperren verhängt und so weiter. Aber das Thema ist sehr interessant. Also es geht da auch darum, wie der Klimawandel diesen Vampir-Hype da 2017 befördert hat. Die Links dazu findet ihr auf unheimlichpodcast.de. Ebenfalls dort findet ihr auch noch Links zu YouTube-Videos von echten Vampiren. Das finde ich so interessant. Vampire kann man ja angeblich nicht im Spiegel sehen, weil der Spiegel die Seele widerspiegelt und Vampire haben keine Seele. Aber Handykameras gehen anscheinend gut. Und davon gibt's auch einige Videos, die verlinke ich da auch. Jetzt kommen wir abschließend kurz zu der Erklärung, was für Gründe könnte es geben, dass man sich so den Mythos der Vampire überlegt hat. Und zwar hat 1882 Robert Koch den Erreger Mycobacterium tuberculosis als Ursache dafür festmachen können, woher halt Tuberkulose kommt. Und kurz danach verschwanden diese ganzen Vampir-Geschichten einigermaßen.
Ja, aber Tuberkulose hat doch keine Ähnlichkeit zum Vampirismus.
Naja, doch, diese Nachzehrergeschichte, weil man ja davon ausging, dass den Leuten die Energie ausgesaugt wird. Und man ging davon aus, es gab quasi einen in der Familie, der hatte Tuberkulose. Also sie wussten ja noch nicht, dass was für eine Krankheit das ist. Man nannte das auch das Verschwinden oder so. Also die Leute haben ja über Jahre daran gelitten und wurden immer weniger und aufgezehrter und haben an Muskelmasse verloren und litten nur noch. Man dachte, dass ein Vampir in der Familie sei und dann die anderen und dann langsam so dahin sieche und aus dem Grab heraus die anderen dann in den Tod auch holen wolle. Mhm. Und dadurch hätten sie das jetzt auch. Aber sie haben sich natürlich noch angesteckt. Und die dachten natürlich, okay, das sind jetzt alles Vampire und wir müssen die isolieren. Logisch, ja, solltet ihr, aber nicht, weil es Vampire sind, sondern weil sie Tuberkulose haben. Mit der Erklärung zur Tuberkulose verschwand dann auch wirklich die Vampirpanik. Und es gibt auch noch einige andere Krankheiten, die ähnliche Symptome haben wie Vampire. Katalepsie, Pellagra oder Porphyrie, was auch Dracula-Syndrom genannt wird, bei dem die Erkrankten lichtempfindlich werden und ihre Zähne und das Zahnfleisch sich rötlich-braun verfärben, sodass es aussieht, als hätten sie Blut getrunken.
Okay.
Aber mein Favorit ist und bleibt die Tollwut. Sie beginnt mit Appetitlosigkeit, Fieber, Müdigkeit. Dann wird das zentrale Nervensystem angegriffen, führt zu Agitation, also Angetriebenheit, und Demenz. Der Infizierte kann daraufhin aggressiv und tierartig wirken, übermenschliche Kräfte entwickeln, andere angreifen, beißen, Muskelkrämpfe wirken halt besonders fremdlich auf andere, so monsterartig, und während dieser Krämpfe kann ein Erkrankter sogar Blut spucken. Als Auslöser für diese Krämpfe kann, wie bei auch Tetanus, helles Licht oder auch Wasser, ne, Weihwasser, durch die vielen Reflexionen ausreichen. Also die Krämpfe werden durch Licht und Wasser ausgelöst oder auch Spiegel und dadurch reagieren sie da drauf. Das kommt einem bekannt vor.
Ja.
Tiere übertragen die Krankheit auf den Menschen. Das mag dann mit dem Mythos des gestaltwandelnden Vampirs eingehen, ne? Nach dem Motto, woher kommt Corona, Vampirismus durch eine Fledermaus. Und die Tollwut an sich wird über Blut übertragen, weswegen die Menschen, die von einem Tollwutvampir gebissen wurden, dann selbst zu einem Tollwutvampir mutieren.
Ja, das macht echt Sinn.
Und 1721 bis 28 grassierte vorwiegend in Ungarn eine Tollwutepidemie. Dort, wo halt ursprünglich sich der deutsche Glaube des Nachzehrers mit dem Glauben der Ungarn zu einem neuen Vampir mutierte.
Okay.
Fall gelöst. Nein, aber der Vampirismus ist eine Methode, aktuelle Probleme aufzugreifen und in gewisser Weise auch handfester zu machen, Erklärungen zu finden, damals wie heute. Denn wenn man mal so von Quatschkram wie Twilight absieht, ist es ja zum Beispiel bei True Blood auch eine Thematik, die verschiedene gesellschaftliche Missstände zu thematisieren. Also da könnte es um Erkrankte gehen wie HIV-Kranke oder es geht auch viel um Rassismus, ne, in der Serie.
Ja.
Und allgemein um den Ausschluss von vom Gesellschaftssystem Benachteiligten.
Ja.
Und das mit dem Energievampir in den Selbsthilfebüchern hatten wir ja auch. Der Vampir ist wichtig für uns. Klang jetzt so ein bisschen wie so eine Politikerrede, ne? So ein Wahlplakat. Wichtig für unser Land, Vampire. Wer sich noch intensiver mit dem Thema des Vampirmythos auseinandersetzen mag, dem empfehle ich übrigens das Buch Vampirismus oder die Sehnsucht nach Unsterblichkeit von Norbert Bormann. Es ist ganz unterhaltsam, hat amüsante Fotos und Illustrationen, auch wenn das jetzt nicht zu 100% wissenschaftlich erarbeitet und ein bisschen reißerisch ist, ist das ein sehr gutes Buch. Aber Amelie, kommen wir zum Schluss zur wichtigsten Frage. Echte Vampire leben seit Jahrhunderten unter uns, sind sehr gebildet, geistreich, trinken Menschenblut für ihre Unsterblichkeit. True oder schmoo?
Ich glaube, ich entscheide mich heute mal für true, weil ich diesen Mythos einfach super spannend finde und irgendwie ein bisschen glauben möchte, dass es das wirklich gibt.
Klar, es gibt Vampire. Ich habe sie bei YouTube gesehen.
Ja.
Es gibt Leute, die aktuell anderen Leuten das Blut wegsüffeln, weil sie sich dadurch cool fühlen und so ein bisschen belebter.
Und ich muss sagen, ich finde es einfach total nett, weil es einfach
total nett.
Nein, ich finde den Mythos einfach unglaublich. Ich finde den Mythos Vampir einfach total interessant und spannend, weil es so viele Sehnsüchte der Menschen vereint. Das Gute und das Böse geht so Hand in Hand einher. Also die Vampire, die eigentlich von Grund auf böse sind, haben oft auch irgendwie gute Absichten.
Sie sind halt die menschlichsten Monster.
Sie sind die menschlichsten, absolut. Sie sind charmant, sie sind intelligent, sie haben Geschick, sie können andere beeinflussen, verführen.
Das einzige Sehnsuchtsmonster, ne? Wenn man eins sein müsste.
Ja, ja, wirklich. Also
und fliegen, schön, unsterblich, glitzernd.
Absolut. Ja. Mein Monster Nummer eins und mein Lieblingscharakter und meine Lieblingsserie, weil es mich und so wie viele tausende, Millionen Menschen auf der Welt absolut fasziniert, dieser Mythos.
Da lasse ich mich von dir überzeugen und gehe heute auch mal mit True. Vampire? Mir egal, wie ihr das deutet. Vampire gibt es.
True. True Blood. What?
Ich kriege immer noch kein Geld dafür. Liebe Fernsehfilmemacher, Serienmacher, wenn ihr das hört. Wenn auch ihr abstimmen wollt, ob es Vampire gibt, ob das true ist oder total ausgedacht Schmu, dann geht doch auf Instagram auf den Account Unheimlich Podcast und stimmt dort in der Story oder dem Highlight ab. Bis dann.
So schwebe ich jetzt in die Nacht hinaus. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in eurem nächsten Leben.
Es folgen die Outtakes.
Mann! Alkopops.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich kann das auch nicht ertragen, wenn irgendwas aus meinem Körper tropft. Das ist jetzt komisch, und schneiden wir raus.
Mal gucken. Ist das das Ende?
Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.